Gut, wir steigen wieder ein in die Welt der Könige. Und zwar geht es wieder weiter in unserer Serie Siege und Niederlagen, das Buch der Könige. Und schlag doch mal auf, 1. Könige, Kapitel 15. Vielleicht so als kurze Wiederholung, das Reich hat sich geteilt, das haben wir ausführlich angesprochen. Es gibt also das Nordreich und das Südreich, das Nordreich Israel, das Südreich Juda. Und im Norden regiert immer noch Jerobeam mit dieser neuen Religion, die er da gegründet hat, also Glaube an Gott, vermischt mit so einer Art Hedonismus. Ja, tu, was dir Spaß macht, so nach dem Stier, symbolisch dafür stand dieses goldene Kalb, der sogenannte Apis-Stier. Und im Süden ist Rehabeam gestorben jetzt, da setzen wir jetzt genau an. Der war zwar gläubig, aber war ein furchtbarer Machtmensch gewesen. Und wir schauen uns das jetzt mal an, was hier mit dem Nachfolger passiert. Und da beginnt unsere Geschichte im 1. Könige Kapitel 15. Wer keine Bibel dabei hat, kann das hier vielleicht sogar mitlesen. Genau, ist ein bisschen viel Text, aber ich lese euch das mal hier vor. Und im 18. Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abia König über Juda. Er regierte 3 Jahre nur in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Maacha, die Tochter Abishaloms. Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Doch um Davids willen gab ihm der Herr, sein Gott, eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm als König aufstehen ließ und indem er Jerusalem bestehen ließ. Weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uriah dem Hethiter. Und es war Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam alle Tage seines Lebens. Und die übrige Geschichte, Abias und alles, was er getan hatte, ist das nicht geschrieben in dem Buch der Geschichte der Könige von Juda? Und es war Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Abia legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Asa wurde an seiner Stelle König. Also, dieses Mal ein relativ kurzer Text. Er hat ja immerhin auch nur 3 Jahre regiert, dieser Abia. Nun ist es ja immer bei den Königen so, Sieg und Niederlagen, guter, schlechter König. Ob es ein guter oder ein schlechter König war, das lesen wir meistens schon so in den ersten Sätzen. Und das, also man könnte auch sagen, ob er geistlich gesprochen mit Gott lebte oder ohne Gott lebte. Und als Maßstab, das ist auch interessant, das wisst ihr auch, wenn ihr diese Geschichten schon öfters gelesen habt, dient bei den Königen immer wieder David. Und als Beurteilung, wie das jetzt war im Vergleich, war es halt nicht das Aussehen oder das Machtspektrum oder der Reichtum, der Machteinfluss, sondern der innere Mensch. Das sehen wir hier im Text, Vers 3. Da heißt es, wie das Herz seines Vaters Davids. Und auch hier wieder ganz interessant, war David ein Heiliger? Hat er alles richtig gemacht? Nein, David hatte auch einiges auf seinem Kerbholz. Hier wird uns sogar eine Geschichte genannt, die Sache mit Uriah dem Hethiter. Wir brauchen keine großen Bibelkenner zu sein, um zu wissen, David hatte ein richtig heißes Ding da gehabt, ja, Ehebruch mit allem drum und dran, also richtig krass. Und es gab auch noch andere Dinge, die man aufzählen könnte, aber das war nicht der Punkt. Der Vergleich war das Herz, weil sein Herz, sein innerer Mensch, es geht um den inneren Mensch, weil der innere Mensch David im Einklang mit Gott lebte und seine Vergehen nicht hinter dem Berg hielt. Das war das Ding an David und darum haben wir auch die vielen Psalmen. Wir haben in David einen der, also mein großes Vorbild eigentlich. Ich freue mich schon im Himmel, Sarah fragt mich immer, auf wen freust du dich am meisten, mal im Himmel zu treffen. David ist einer der Männer. wir haben in David dahingehend ein großes Vorbild und wir können in das Seelenleben eines Davids reinschauen, wenn wir die Psalmen lesen. Das Herz Davids. Und verglichen mit Urgroßvater David, das war ja sein Urgroßvater, wird Abia dieses Zeugnis ausgestellt. Ihr lest es hier in Vers 3. Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, also Rehabeam, die er vor ihm getan hatte. Hier möchte ich einen kleinen Einschub geben. Ein kleiner Einschub. Merkt ihr was hier? Im Vers 3 ist die Rede vom Vater und im Vers 2 ist die Rede von der Mutter. Und hier heißt es, die Sünden seines Vaters. Vielleicht an uns Eltern. Unsere Kinder, die achten viel mehr auf das, was sie an uns sehen, als das, was sie hören von uns. Wenn wir fromm in der Gemeinde sitzen, im Gottesdienst, sind jetzt schön in der Kinderstunde. Sie beobachten uns, wie leben wir. Und das ist tragisch eigentlich, aber auch wichtig für uns zu wissen, denn hier sehen wir, er lebte in allen Sünden seines Vaters. In der Theorie war er ja auch gläubig gewesen, der Vater von Abia. Aber er sah etwas anderes und deswegen praktizierte er das. Ja, immer dieses Vorbild, ganz wichtig. Okay, es heißt hier im Vers 3, er lebte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan hatte, und auch sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters. So, was für ein Zeugnis stellen wir ihm nun aus? War Abia ein guter oder ein schlechter König? Was meint ihr? So geistlich gesehen. Wer ist für gut? Wer ist für schlecht? Guten Morgen. Willkommen hier im Gottesdienst der City Chapel. Genau, ganz einfach. Er war ein schlechter König. Wenn wir das hier lesen, ganz klar. Daumen runter. Nun wissen ja einige, dass diese Geschichten hier, Könige, auch nochmal geschrieben sind. Ja? Wo denn? In den Chroniken heißt es zum Beispiel im Vers 7 und die übrige Geschichte Abias und alles, was er getan hat, ist es nicht geschrieben in dem Buch der Geschichte der Könige von Juda. Und jetzt lass uns doch mal nachlesen im Buch der Chronike, wie unser Freund Abia da wegkommt. Schlagt mal auf, 2. Chronike, Kapitel 13. 2. Chronike, Kapitel 13. Es beginnt hier wieder mit dem Bericht dieses Krieges zwischen Nord- und Südreich, wird uns sehr ausführlich hier geschildert, zwischen Abia und Jerobeam. Im Norden gewaltige Truppen standen sich da gegenüber, also Riesenarmeen, die da wirklich, bam, die da aufeinander traten. Das war ein Bürgerkrieg sozusagen, die gehörten ja eigentlich zusammen, das waren ja alles Juden gewesen. Und bevor es zum Kampf kommt, stellt sich Abia an der Front auf, er muss sich das so vorstellen, die Truppen standen sich gegenüber, Abia stellt sich auf einen Berg, ja, vielleicht war da irgendwie so ein Tal zwischen ihnen gewesen, und er schreit zu den Soldaten im Nordreich, beziehungsweise zu Jerobeam, er schreit ihnen was zu. Und ich lese euch das mal auszugsweise vor, im Vers 8 heißt es zum Beispiel, denkt ihr standhalten zu können, dem Königtum des Herrn, in der Hand der Söhne Davids, weil ihr eine große Menge seid und goldene Kälber bei euch sind, die Jerobeam euch zu Göttern gemacht hat? Vers 9. Habt ihr nicht die Priester des Herrn, die Söhne Aarons und die Leviten, verstoßen und euch Priester gemacht, wie die Völker der anderen Länder? Vers 10. Wir aber sind gewiss, der Herr ist unser Gott und wir haben ihn nicht verlassen. Vers 11, 2. Teil. Denn wir versehen den Dienst des Herrn, unseres Gottes, ihr aber habt ihn verlassen. Siehe, Gott ist mit uns. An unserer Spitze. Weiter heißt es, Söhne Israels, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Powerful, oder? Da ist doch Billy Graham eine Mücke gegen, wenn du das hier hörst. Vers 13, dann passiert was im Hintergrund. Während er diese Rede hält, das nutzt nämlich Jerobeam mit seinen Truppen, heißt es in Vers 13, aber Jerobeam ließ Leute im Hinterhalt eine Umgehung machen, um ihnen in den Rücken zu fallen, so dass sie vor Juda waren und der Hinterhalt hinter Juda. Und als Juda sich umwandelt, also hier der Stamm Juda, ja, als Juda sich umwandelt, siehe, da hatten sie den Kampf vorne und hinten. Also der gefürchtete Zwei-Fronten-Krieg, ja? Da schrien sie zum Herrn, zu Gott. Und im Vers 15 heißt es noch im zweiten Teil, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Und die Söhne Israel flohen vor Juda und Gott gab sie in ihre Hand. Und in Vers 18 noch im zweiten Teil, so, da heißt es, aber die Söhne Juda wurden stark, weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt haben. So, jetzt nochmal die Frage vom Anfang, war Abia ein guter oder schlechter König? Ungeistlich oder geistlich? Wer ist für gut? Wer ist für schlecht? Ha, merkt ihr? Also entweder schlaft ihr jetzt weg, ist gerade wieder eingeschlafen, oder, aber wir sind uns nicht mehr ganz sicher. Warum gibt es die Geschichte eigentlich zweimal? Ha, wieder ein Widerspruch in der Bibel, oder? Suchen ja manche förmlich danach. So schnell kann sich ein Eindruck ändern, wenn wir eine Geschichte von zwei verschiedenen Seiten lesen. Und deshalb finde ich die Bibel so klasse. Deswegen finde ich auch die vier Evangelien so klasse. Das sind keine Widersprüche, die ergänzen sich. Und so ist es auch genau hier. Aber das Problem ist, es hilft uns nicht ganz hier. Daumen runter, Daumen hoch. Ja? Was machen wir denn jetzt mit dem Abia? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stehe eigentlich in der Gefahr, Menschen in Gut und Böse einzuteilen. Also ja, über den redet man gut, über den redet man nicht so gut. Das kommt auch ein bisschen daher, hängt mit unserer Prägung zusammen. Und ich gehe davon aus, dir geht es nämlich genauso. Das siehst du zum Beispiel auch durch die Medien, durch die Gesellschaft. Wenn du jetzt mal so machst und so machst, Merkel ist Putin. Wenn ich hier vorne stehe und mache den da, Putin, da stehe ich morgen wahrscheinlich in der Bildzeitung oder so, ja? Ja, merkt ihr? Die Gesellschaft sagt, Merkel ist gut, Putin ist böse. Christen sind gut, Moslems, ja, weniger, ja? Oder mit Begriffen werden Menschen oder Bewegungen stigmatisiert. Das fällt uns auch auf, wenn wir mal so Berichte hören oder lesen. Die einen sind modern und weltoffen, die anderen sind populistisch und rückwärtsgewandt. Ja, da drückt man einfach den Stempel auf, populistisch, weltoffen, liberal, konservativ oder fundamentalistisch oder keine Ahnung. Im Geistlichen machen wir das auch so. Guter Christ, schlechter Christ. Guter König, böser König. Aber hier bringt uns das ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander. Abia scheint nämlich seine Sache richtig gut gemacht zu haben. Ja, wir lesen das ja hier, was er hier Powervolles rauslässt. Und dennoch wird ihm das Zeugnis im 1. Könige 15 ausgestellt. Ist doch eigentlich gemein, oder? Da steht eigentlich gar nicht viel und da steht nur, wenn wir jetzt nur Könige hätten, wäre der Fall doch klar. Er lebte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters Davids. Wie ist das möglich? Nun möchte ich dir einfach den Tipp geben, schau nicht so sehr auf den ersten Teil, auf diese Sünden. Schau auf den zweiten Teil. Der ist nämlich entscheidend. Sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Die Formulierung finde ich auch interessant. Man könnte es vielleicht auch so formulieren, doch sein Herz war mit dem Herrn, Chronike, aber nicht ganz. Er war geteilt. Ja? Nein, er war wirklich nicht gottlos. Schaut euch nochmal die Sachen an. Im Grunde genommen sagt er, ich habe ihn nicht verlassen, ich versehe meinen Dienst oder seinen Dienst. Ja? Und Gott ist mit mir, sagt er sogar eine Spitze. Und doch war sein Herz nicht ungeteilt. Nun bleibt ja noch offen, wo war er denn nicht ungeteilt? Was war denn sein Problem? Das wird uns ja im Könige eigentlich auch nicht so richtig berichtet. Wenn du zurückschaust in unserem Text hier, im 1. Könige, dann heißt es, im Vers 12, da kommt nämlich jetzt der Nachfolger, der Asa, war der Sohn vom Abia. Und da lesen wir, da kriegen wir ein bisschen was mit, was dem Abia sein Problem war. Im Vers 12 heißt es, und er schaffte dieser Asa, sein Sohn, und er schaffte die Tempelhurer aus dem Land und tat alle Götzen weg, die seine Väter gemacht hatten. Und wir kriegen es irgendwie nicht mehr auf die Reihe. Moment, da hat er eben da zu Gott geschrien und gesagt, du bist an der Spitze, du bist mein Gott. Und dann lesen wir noch, wenn ihr vielleicht da noch den Finger in der 2. Chronik-Geschichte drin habt, in 2. Chronik 13, Vers 21, nachdem Abia diesen Sieg eingefahren hat, den gewaltigen Sieg an der Seite Gottes, heißt es, Abia aber erstarkte. Und er nahm 14 Frauen, ihr habt richtig gehört, 14 Frauen und zeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Boah, das wäre mir zu viel, ja? Ich bin dankbar für eine Frau und zwei Söhne. Aber weißt du, was sein Problem war? Weißt du, was sein Problem war? Und das immer im Kern. Und da schließe ich die Brücke zur Predigt von letzter Woche. Die Jürgen hier hatte den Text. Er hat eine ganz wichtige Stelle uns vorgelesen. Eigentlich die wichtigste Stelle der ganzen Bibel. Das ist nämlich das erste Gebot. Sein Problem war, dass er das nicht umgesetzt hatte. In diesem ersten Gebot heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, 2. Mose 20. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst sie nicht verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, er glaubte an Gott und er hatte sogar eine richtige Leidenschaft entwickelt. Ich meine, wer von uns würde so den Mund voll nehmen? Stellt sich in deinem Büro auf den Tisch, der Herr ist Gott und er ist an meiner Seite und was ihr macht, ist Götzendienst. Ich meine, das musst du jetzt nicht machen, ja. Aber der hat sich doch richtig aus dem Fenster gehängt. Voller Leidenschaft. Aber er hatte auch noch andere Leidenschaften und das war sein Problem. Dürfen wir keine Leidenschaften haben? Doch, wir dürfen Leidenschaften haben, solange sie uns nicht zu Götter werden. Und Götter, das haben wir auch letzte Woche nochmal gut gehört, Götter sind die Dinge, die wir uns selbst zurechtbasteln, wo wir uns unser eigenes Ding machen, was uns als Prio 1 dient. Wir haben zwar eben auch diese vollmächtigen Lieder gesungen, aber entscheidend für Gott ist, ob er überhaupt, ich gehe sogar so weit, ob Gott diesen Lobpreis annimmt oder ob er sagt, das nehme ich dir nicht ab, das hängt mit deinem und meinem Leben zusammen. Wie wir das umsetzen. Wir können einen vollmächtigen Lobpreis haben, tolle Lieder singen, alles mögliche, aber wenn das nicht... Und bei dem einen nimmt es Gott an, wie bei Abel und Kain, ihr kennt diese Geschichte. Und bei dem anderen halt eben nicht. Weil es bei dem einen das Leben auch übereinstimmt, weil da das innere Leben mitschwingt. Gott, du weißt das, das ist echt mein Anliegen. Ich habe meine Kämpfe, klar. Ich falle in Sünde. Und heute Morgen ist mir dieses passiert oder jenes passiert. Das ist ein anderer Punkt. Oder ob du sagst, naja, komm, singen wir das mal. Aber ich habe auch noch ein anderes Programm laufen. Und das war das Problem hier bei unserem Abia gewesen. Das mit Gott funktioniert, mit Gott und dir, mit Gott und mir, funktioniert eigentlich nur wirklich, wenn wir ihm ungeteilte Aufmerksamkeit geben, ein ungeteiltes Herz und einen ungeteilten Lebensstil. Wie gesagt, das bedeutet nicht, ich darf nicht mehr nach links oder nach rechts schauen. Aber ich möchte es mal so vergleichen. Wer von euch ist alles Vegetarier? Gut, gar nicht so viel. Ich habe gedacht, es geht hier 30% Hände hoch. Wie machst du das, wenn du Vegetarier bist? Ja? Und heute Mittag bestellen alle um dich rum einen schönen, saftigen Hamburger. Und du sagst dir, mache ich auch. Ich bin ja sonst immer Vegetarier. Machst du das oder machst du das nicht? Wer wird es machen? Gerd, ich sage es nichts, soll. Wer wird es machen? Ja, es ist doch, warum? Weil das eine Überzeugung dahinter steckt. Klar, es kann mal sein, du fällst dieser, das ist für dich auch deine Versuchung oder keine Ahnung, weil es nichts anderes zu essen gibt. Der arme Gerd, wir waren in Jordanien gewesen, da gab es halt nichts anderes, ja. Die kennen das Phänomen noch nicht. Aber grundsätzlich, es ist immer die Ausnahme, ja, es ist die Ausnahme. Du bist Vegetarier und du ziehst das Ding durch, weil das deinem Lebensstil entspricht. Oder wenn du Lokführer bist, kannst du nicht einfach sagen, ich bin immer froh, dass die Lokführer das nicht sagen, weißt du was, ich mache jetzt mal Pause. Nein, du sitzt an dem Hebel dran, du musst gucken, dass die Bahn hält. Ja, ich weiß nicht, was für Sicherheitsmechanismen da gibt, wenn jetzt wirklich einer mal sagt, ist mir egal, ich streike jetzt, mach mal jetzt meinen persönlichen Streik. Ja? Oder wenn du verheiratet bist, dann weißt du, dann hast du einen Bund geschlossen mit deinem Partner. Und dieser Bund beinhaltet einiges. Dieser Bund sagt auch aus, dass du halt eben nicht mal sagst, weißt du was, ich bin jetzt schon 10 Jahre verheiratet, ich kann doch jetzt mal mit einer anderen flirten. Ich bin ja sonst immer treu. Ich kann doch mal einen Seitensprung machen. Das machen auch manche. Die sagen, ich bin doch sonst ein treuer Ehemann. Nein, wir wissen, das ist ein Vergehen. Und wenn die Frau das rauskriegt oder umgedreht, dann wird es schwierig. Dann steht die Ehe mal zumindest zur Debatte oder wie auch immer. Ja? Aber im Grunde genommen ist dann oftmals der Ofen berechtigterweise aus. Warum? Weil es ein Bund ist. Weil der Bund auf Vertrauen beruht, ein gegenseitiger Bund. Und das ist wiederum, wie wir das auch schon gehört haben, deswegen sagt Gott, ich habe diesen Bund mit dir geschlossen und ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und ich möchte deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich gebe dir alles, was du hast, was du brauchst. Ich gebe dir alles für dein Leben. Aber es funktioniert nur so, wenn du von deiner Seite auch sagst, Gott, ich will dir nachfolgen. Es geht nicht so sehr um dieses mal links oder rechts wegfallen, sondern es geht darum, dass ich wie David, ja, hatte ein Herz, was immer wieder zu Gott zurückkam. Und das ist der Punkt hier. Und dieses erste Gebot ist so wichtig. Und dieses Gebot, das wird heute bereits massiv bekämpft. Und das ist ein ganz interessantes Ding. Habt ihr von dem Olaf Latzel gehört, von dem Pfarrer in Bremen? Wer hat von ihm gehört? Okay, viele, ladet euch mal die Predigt runter. Ganz interessant. Er hat eine Predigt gehalten. Also ich hätte es ein bisschen anders formuliert, was er da gesagt hat. Teilweise. Aber er hat am 18. Januar eine Predigt gehalten und im Grunde genommen ging es von der Thematik her darum, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und nun wurde ihm, ich sage euch mal, was der Pfarrer Ulrich Pazani auf Facebook geschrieben hat. Das Landesparlament von Bremen hat mehrheitlich beschlossen, dass es sich davon distanziert, wenn ein Pastor seiner Gemeinde die Gültigkeit des ersten Gebotes predigt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wer das tut, dem wirft die bremische Bürgerschaft vor, unter dem Deckmantel von Predigt und Schriftauslegung Hass gegen Andersgläubige zu verbreiten. Ja? Und die Medien bedienen sich natürlich dessen, und da kommst du so richtig ins Kritikfeuer. Ja? Spiegel Online, unsere Hassprediger. Ja? Und da fallen Dinge, da schlackerst du mit den Ohren. Und ich sage das deshalb in dem Zusammenhang, das ist wieder so was, wo du dich aus dem Fenster hängst. Ja? Inwieweit machen wir sowas? Hier einer, der ist halt eben seiner Linie treu und er gibt das weiter, was er für richtig hält und gibt das weiter. Es sei mal ganz dahingestellt, ob die einen sagen, das ist gut oder schlecht, aber der Punkt ist der, es gibt Dinge, die darfst du heute nicht mehr sagen. Ja, er hat ein Interview gegeben im Fernsehen, norddeutschen Fernsehen. Und er wurde dort gefragt, das kann man doch nicht machen und so. Und er sagte, ich glaube, und meine Bibel sagt, es gibt einen Gott und es gibt einen Weg zu Gott. Und das ist Jesus Christus. Und ich möchte daran festhalten, mit meinem ganzen Leben. Und ich bringe das nur deshalb da rein. Hier geht es um einen, der kompromisslos lebt, konsequent einen Weg geht. Und die Frage, die sich stellt, wir sind ja hier nicht Olaf Latzel oder so irgendwas, aber die Frage ist, wie leben wir? Wir leben in einer sehr offenen Gesellschaft und das hat uns auch schon teilweise sehr stark auch geprägt in unserem Leben. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt auch zur Anwendung für unser Leben. Ich glaube, diese Geschichte mit diesem ungeteilten Herzen ist eine Sache, die wir ganz gut vor Augen haben müssen. Luther spricht im großen Katechismus ganz ausführlich über dieses erste Gebot, sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen. Gott ehrt das, aber es tut uns auch gut. Und das werden wir uns jetzt am Ende gleich auch noch anschauen, was das bedeutet. Meine Frage an dich ist, willst du Gottes ungeteilte Aufmerksamkeit? Willst du Gottes ungeteilte Aufmerksamkeit? Und ich denke, wenn du mit Gott lebst, sagst du, ja, das will ich unbedingt. Das geht aber nur, wir haben ja eben von Gnade gesungen, es ist Gnade, Geschenk, unverdient, aber das geht eigentlich nur, wenn wir uns diese Aufmerksamkeit auch ausliefern, beziehungsweise auch nähern. Ja, Abia war ein guter König, aber sein Herz war nicht ungeteilt. Ja, er glaubte und lebte mit Gott, aber er tolerierte Sünde. Wie lässt sich das messen in unserem Leben, ob wir ungeteilt sind oder nicht ungeteilt sind? Wie können wir das messen? Oder ist es so, dass Gott irgendwann mal ein Buch über uns schreibt und macht und ich sage, ey, wieso, ich habe doch immer alles, ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können das selbst messen, inwieweit, wo wir stehen in unserer Beziehung mit Gott. Das können wir selbst messen. Und das Messen ist halt eben nicht äußerlich, das ist unser Herz. Das ist unser Herz, das sind wir, ich sag mal so, der innere Mensch. Da sind wir eigentlich wieder bei unserem Propheten vor 3 Wochen, erinnert euch vielleicht. Dieser Typ hat 95% alles richtig gemacht. Aber irgendwo an einem Punkt ist er einen gewaltigen Kompromiss eingegangen, ganz bewusst, obwohl er genau gewusst, ey, er hat sogar Gottes Stimme gehört, das musst du mal reinziehen. Gott hat zu ihm geredet, hat Gottes Stimme gehört. Und trotzdem geht er einen anderen Weg, weil er an einer Stelle sagt, so, jetzt entscheide ich. Das war eine innere Entscheidung, eine Herzensentscheidung gewesen. Und der Schlüssel des Ganzen, der Schlüssel dieser Geschichte hier mit Abia oder auch überhaupt dieser Maßstab, wie können wir das messen, der steht halt wieder mal in Sprüche 4. Das gehört mit zu meinen, oh, da habe ich noch was gehabt. In Sprüche 4, Moment, wo habe ich denn die Kuh? Die passt doch da gar nicht rein. Okay. Ach so, ich bin hier. Ah, okay, alles klar. Ich habe es nicht gesehen. Man wird alt. Man kann den Monitor nicht mehr richtig sehen. Brille weit, nah, das ist alles schwierig. Gut. Also, Sprüche 4. Mein Sohn, diesen Vers haben wir vor 3 Wochen schon mal gehört. Auf meine Worte achte, meine Reden neigen dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Ja, haben wir wieder das Herz. Denn Leben sind sie denen, die es finden und Heilung für dein ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, eines der wichtigsten Verse in der ganzen Bibel, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir beten und singen, gib mir ein ungeteiltes Herz. Ihr kennt das Lied. Aber weißt du was? Das kann Gott nicht erfüllen, wenn wir das nicht wollen. Das funktioniert nicht. Es geht nur, wenn ich das auch wirklich will und wirklich auch mit meinem ganzen Menschen das umsetze. Deswegen sind wir wieder am Anfang, wo ich gesagt habe, wir können Dinge singen, aber es kommt nicht automatisch. Hier in diesen Versen ist alles fokussiert auf Gott. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Wer ist hier der Handelnde? Du oder Gott? Wer ist hier der Handelnde? Wer wird hier aufgefordert? Genau, ich. Du, ich. Achte auf meine Worte. Also, ich handle. Gott, hast du mir irgendwas zu sagen? Gibt es irgendwas, was mich abhalten könnte, auf dich zu hören? Das ist ein Wahnsinnsgebet schon. Wenn du das beten kannst, schon die halbe Miete. Und dann heißt es, meinen Reden neige dein Ohr zu. Das heißt, ich höre genau hin. Wenn irgendwelche Menschen, und das merke ich auch, wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, ich merke das, ob sie am richtigen Weg sind oder nicht. Wenn ich mit jemand rede, ob der einfach bumm zumacht oder ob das jemand ist, der sagt, ich höre mir das mal an. Ich höre genau hin, wenn Menschen zu mir reden. Ich höre genau hin, wenn jemand predigt. Und die Predigt kann noch so schräg sein. Ich versuche, Gott, hast du mir irgendwas daraus zu sagen? Und wenn ich das Wort zum Sonntag angucke oder im SWR 1 Tagespredigt höre, ja, Gott, gibt es irgendwas, was ich da hören kann? Diese Bereitschaft oder Gemeinde, dazu gibt es Gemeinde, Hauskreis und so weiter. Dann heißt es, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Um es vor Augen zu haben, muss ich nah dran sein. Das ist wieder dieses Ding. Das entscheide ich ganz allein selbst. Ja, Gott gibt mir Aufmerksamkeit. Gott beschenkt mich mit seiner Gnade und alles drum und dran. Aber ich mache mich auf, es ist wie eine Ehe. Ich muss investieren, sonst funktioniert es nicht. Wenn ein Teil nicht mitmacht, dann geht's nicht. Dann ist es vielleicht der eine, der so gnädig ist und immer festhält an dem Bund und immer sagt, ja, aber ich habe dich trotzdem lieb und so weiter. Es braucht wahnsinnig viel Energie von der einen Seite. Aber wenn die andere nichts dazu beiträgt, und das ist wieder dieser innere Zug, und sich innerlich zu entscheiden, und ich mache das. Ich tue das. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn hier innen drin passiert jetzt was, wenn du das zulässt. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Die Rede ist natürlich hier von Gottes Wort, Gottes Reden, aber auch Gottes Einfluss in meinem Leben. Und das ist eine Bereitschaft, die ich habe. Und deswegen ganz leicht zu merken, wo stehst du in deinem Glaubensleben mit Gott, wenn du diese innere Bereitschaft hast und sagst, Gott, ich will das. Bitte rede zu mir, prüfe, forsche mein Herz, zeig, wie es meine, David hat das gebetet, er hat gesagt, Gott, durchprüfe mein Herz und meine Nieren, also mein Gefühlsleben, mein seelisches, mein geistliches Leben, ob da irgendwas ist, was mich von dir abhält. Wenn du das betest, dann bist du am richtigen Weg. Das ist die Power, was echtes geistliches Leben ausmacht. Es ist eigentlich gar nicht schwer, aber es liegt ganz allein an dir und an mir, das zu tun. Ich bin hier ganz ehrlich mit euch, ich sage, wir haben mit zunehmender Wachstum der Gemeinde zunehmende Anzahl von Leitfäden, von Standpunkten und von Papieren. Ich merke das jetzt, wo der Jürgen in die Gemeinde gekommen ist. Ich schaufel ihm das alles jetzt mal zu, was er alles mal durchlesen soll. Hier noch ein Paper und dort noch ein Leitfaden und da noch ein Standpunkt. Und wisst ihr was, am liebsten würde ich das Zeugs alles als Klopapier benutzen. Wenn wir hier ungeteilt, das ist der Schlüssel, wenn wir unser Leben ungeteilt mit dem Herrn führen und haben dieses innere Gebet immer, Gott, wie kann ich noch näher bei dir sein? Brauchen wir diesen ganzen Müll nicht? Es ist kein Müll, es hilft uns ja auch, ja? Aber es kommt ein bisschen daher, weil immer wieder Leute kommen, die sagen, kann ich als Christ noch das machen? Und wenn ich das noch mache, geht das auch noch als Christ? Und wenn ich jetzt das noch mache, ist das auch noch möglich? Oh, ich bin das so leid, ey. Und plötzlich, dann sagst du, Moment, lass mich mal überlegen. Bist du aber gesetzlich? Dann stehe ich wieder auf der Seite des Gesetzlichen. Und ich sage, ey, das brauchen wir alles gar nicht. Wenn wir verstehen, worum es hier eigentlich geht, und hier kommt der Schlüssel, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da ist nämlich die Quelle des Lebens. Wenn du ein Leben mit Gott führst, dann hast du Christus in dir und dann erzeugt Christus immer wieder was Neues. Dieses Leben, der Heilige Geist in dir, der bewirkt was Neues. Das ist die Quelle des Lebens und du willst dich an der Quelle orientieren. Und jetzt kommen wir zu meiner Kuh. Die habe ich euch ja eben schon gezeigt. Ich habe euch das auch schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte als Jugendlicher oder Teenager oder Jugendliche einen Traum oder noch charismatischer ausgedrückt eine Vision, ein Bild. Das sah ungefähr so aus. Ja? Oh, das sieht man gar nicht so. Ja, wir brauchen einen neuen Beamer. Oh Herr. Das ist auch eine dunkle Kuh. Meine Lieblingskühe, die sind so grau. Also für alle, die sich die Predigt anhören, da ist eine Kuh, die steht am Elektrozaun und die grast, die sucht das Gras außerhalb vom Elektrozaun auch auf die Gefahr hin, dass sie einen gezwirbelt kriegt. Und ich hatte dieses Bild gehabt, da sehe ich diese Kuh, die ist am Elektrozaun und versucht krampfhaft dieses Gras zu fressen und kriegt zwischendurch einen gezappelt. Das Interessante an meinem Bild war gewesen, dass die Weide, die da eingezäunt war, mitten das schönste und beste, fetteste Gras hatte, was es gab. Aber diese Kuh befand sich am Rand und war dieses Gras am Fressen. Und dann sagt Gott, du bist die Kuh. Ja? Du Ochse, du Hornochse. oder was auch immer. Ja, ich musste nämlich echt wach werden. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Leben damals so geführt. Ich habe immer gesagt, was kann ich, geht das noch als Christ? Kann ich das noch? Und ich war so verkrampft. Ich habe so ein krampfhaftes Christsein geführt. Ey, es war so zum, ja, das war kein Christsein. Und dann hab ich Leute kennengelernt, die haben das anders gehabt. Und ich habe mir gefragt, was ist der Unterschied? Die haben eine andere Lebensphilosophie gehabt. Die haben überhaupt nicht den Elektrozaun gehabt, der hat mir jedes Mal einen gezwirbelt. Die kannten gar keinen Zaun, weil ich sagen, boah, das Gras ist so frisch in der Mitte der Weite. Und da hat der Hirte uns, da versorgt er uns noch, da tut er noch alles Mögliche, da ist die Wanne noch mit Wasser und alles Mögliche, um voll aufzutanken. Gott hat mir damals gesagt, das bist du. Und das war ein Bild, das begleitet mich bis in die heutige Zeit. Und ich möchte nur noch Zentrum leben. Ich möchte sagen, Gott, wie kann ich dir noch mehr gefallen? Und dann merkst du, dann wirst du frei von diesem ganzen Gesetzeskram. Darf ich das noch? Ist das noch okay? Oder dieses noch, jenes noch? Und hier ist Abia. Das ist Abia. Abia lebte voll in der Leidenschaft mit Gott. Aber trotzdem bewegte sich, kann ich noch eine Frau dazu nehmen? Gott, 7 Frauen, ist das noch okay? Okay. Wie wär's mit einer 8. oder 9. oder 10. Ja. Und dann kommst du zu einem Schwachsinn wie zu Tempelhuren. Überleg dir das mal. Ich meine, die haben an Gott geglaubt, an Gott Jahwe. Und Teil ihres Gottesdienstes war, hier aus dem Cinemax raus und bei der Tempelhure noch vorbeimarschieren. Und du denkst, es gibt's doch. Doch, so weit kannst du kommen, wenn du immer an der Grenze läufst und die Grenze wird immer weiter verschoben, immer weiter verschoben. Und deswegen muss Gott ihm dieses Zeugnis am Ende ausstellen. Wie schade. Und das war halt der Unterschied zu David. Die Frage, was darf ich als Christ, zeigt, dass das Herz nicht ungeteilt ist. Das ist der Punkt. Wenn du dich als Christ fragst, was darf ich noch? Geht das noch? Oder ständig in Diskussion bist mit irgendwelchen Leuten über, geht das noch, darf ich? Dann ist dein Herz nicht ungeteilt mit Gott. Das ist meine Devise. Die Lösung ist eine andere. Und damit schließe ich jetzt heute. Und zwar mit unserer Entstehung unserer Bewegung. Chuck Smith ist der Pastor, der Gründer der Calvary Chapel. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen dunkler machen. Und ihr seht das oben, Chuck Smith, da werden gerade ein Haufen Hippies getauft. Und hier unten rechts ist die erste Gemeinde, eine kleine Kirche. Und ich habe da Folgendes zugelesen. In den frühen 70er Jahren gab es die erste Calvary Chapel in der Mitte von nirgendwo, umgeben von riesigen Bohnenfeldern. Das Gebiet nannte sich Costa Mesa. In den folgenden 20 Jahren begann nicht nur die Gemeinde zahlenmäßig zu explodieren, sondern Costa Mesa wurde zu einer reichen Stadt mit sehr hohen Immobilienpreisen. Und Chuck Smith wurde nachher oft gefragt, ob er eine Vision, ein prophetisches Wort oder ein Zeichen vom Himmel bekam, dass er ausgerechnet Pastor dieser kleinen Gemeinde in der Pampa wurde. Er lachte dann und antwortete, ich übernahm diese Gemeinde in Costa Mesa, weil ich gerne surfe. Und das war die nächste verfügbare Kirche am Meer. Also ich hätte jetzt ein bisschen was anderes erwartet. Wisst ihr, was der Schlüssel ist? Das Erste, was ich dachte, ungeistlich und so einer Bewegung gehören wir an. Aber weißt du, was der Schlüssel ist? Augustinus, Kirchenvater Augustinus, drückte es so aus. Liebe, eigentlich liebe Gott mit ganzem Herzen und dann tue, was du willst. Liebe Gott mit ganzem Herzen und dann tue, was du willst. Das ist der Punkt. Gott, was ist dein Wille? Was soll ich hier machen? Was soll ich dort machen? Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, das sind wir da beim ersten Gebot, dann bist du im Zentrum, dann kannst du vorwärts gehen. Und Chuck Smith, oh, ich surfe gern. Und es war genau Gottes Wille, dass Gott ihn da hingesetzt hat. Und Gott ihn gebraucht hat. Und das, lass uns das mitnehmen für unser Leben. Wenn du Gott liebst mit ungeteiltem Herzen, werden deine Wünsche und Leidenschaften im Einklang mit seinem Willen sein. Wir stehen auf und beten. Herr, und ich wünsche mir das für mein Leben und für das Leben hier meiner Geschwister, dass wir erkennen, was für einen Wert das hat, die ungeteilte Aufmerksamkeit von dir zu haben. Und wir dürfen wie Kinder in die liebenden Arme eines Vaters laufen, der da ist für uns, der sich für uns Zeit nimmt, der sich über uns erbarmen möchte und der alles andere als dieses Zeugnis aussprechen möchte: Du bist mir nur mit geteilt und dein Herz war nicht ungeteilt. Und Herr, wir kommen heute Morgen neu zu dir und ich komme hier auch mit meinen Geschwistern, da wo du jetzt, Heiliger Geist, jetzt auch geredet hast, wo wir vielleicht eine kleine Analyse der ein oder andere gemacht hat und gesagt hat, aufgrund von manchen Fragen, die ich mir stelle, muss ich mir sagen, ich bin eigentlich nicht ungeteilt unterwegs mit Gott. Wir kommen zurück, wir bewegen uns zu dir hin, kommen vor deinen Thron, kommen vor dein Kreuz. Da bist du gekommen, um alle Sünde wegzunehmen. David hat das immer wieder so erlebt, wie wunderbar das ist, einfach abzulegen, die Götzen mitzubringen. Herr, wir kommen und bringen diese Götzen, die wir da noch mitschleppen, und legen sie vor dir nieder. Und du weißt, welcher Götze das ist im Einzelnen hier. Vielleicht ist es ein Mensch, den ich festhalte, der mir nicht gut tut. Vielleicht ist es ein Lebensweg, den ich eingeschlagen habe. Vielleicht ist es ein Denken, eine falsche Philosophie, die sich in meinem Kopf festgemacht hat. Ungehorsam, Stolz. Vielleicht sind es solche Dinge wie beim Abia, Pornografie oder irgendwie Perversionen, die da sind. Wir kommen und bringen, legen dir das hin. Und ich bitte dich, Gott, erbarme du dich. Und das Wunderbare ist ja, uns wird hier der Vergleich zu David gegeben. Und Jesus, du bist sozusagen der Nachfolger von David. Du bist der in die Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Bei mir findet ihr Ruhe, bei mir findet ihr Kraftquelle. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, auch für diejenigen, die hier unter uns sind und keine persönliche Beziehung zu dir haben. Jesus sagt dir, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen können. Unsere Uhr ist offensichtlich noch nicht abgelaufen. Bei Abia waren es nur 3 Jahre. Wir wissen nicht, wann die Uhr abgelaufen ist, aber wir haben noch Zeit, noch Gnadenzeit. Höre du das Gebet der Einzelnen, die hier sind. Erbarm du dich über uns. Wir wollen dir mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. Uns tut so gut, erfrischt zu werden von dir. Segne du uns in Jesu Namen. Amen. Wir wollen jetzt nochmal